Zum einen hatte ich natürlich viele schlechte Erfahrungen, die mein Menschenbild erstmal etwas nach unten gezogen haben. Aber auf der anderen Seite habe ich auch gelernt, dass man nicht den Inhalt nach seinem Umschlag beurteilen sollte.
Willkommen beim Career Club, dem Podcast, der inspirierende Geschichten über mutige Entscheidungen, spannende Karrieren und berufliche Neuanfänge erzählt. Mein Name ist Julia Carstens und ich lade dich ein, mit mir gemeinsam Menschen kennenzulernen, die einen ganz eigenen Weg gegangen sind. Egal, ob du dich gerade beruflich neu orientierst, eine Veränderung suchst oder einfach Lust hast, dich von außergewöhnlichen Lebensläufen inspirieren zu lassen. Hier findest du Motivation, praktische Tipps und jede Menge spannende Einblicke. Lass uns zusammen herausfinden, was möglich ist, wenn man den Mut hat, seinen Weg zu folgen. Schön, dass du dabei bist. Manchmal läuft das Leben nicht nach Plan und genau dann entstehen die spannendsten Geschichten. Mein heutiger Gast ist Suat Umanovic und ursprünglich wollte er gar nicht Jura studieren. Nach dem Abitur startete er eine Ausbildung als Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung. Doch schnell merkte er, das ist nicht seine Welt. Kurz entschlossen bewarb er sich im Nachrückverfahren für ein Jurastudium, weil er wusste, mit Zahlen will er nichts mehr zu tun haben. Vor dem Referendariat nutzte er die Gelegenheit für ein halbes Jahr Work and Travel, um noch einmal eine andere Perspektive auf das Leben zu bekommen. Während seiner Schulzeit hatte er bereits seinen Vater auf Baustellen unterstützt. Ein Umfeld, das ihm eine Menge praktische Erfahrung, aber auch eine ganz eigene Sicht auf Karriere und Selbstständigkeit mitgegeben hat. Der größte Meilenstein, der Sprung in die eigene Kanzlei. Schon während der ersten Bewerbungsprozesse merkte er, dass klassische Karrierestrukturen nichts für ihn sind und entschied sich stattdessen, seinen eigenen Weg als Strafverteidiger zu gehen. Heute verteidigt er Mandantinnen in schwierigen Situationen und gibt uns heute spannende Einblicke in seinen Berufsalltag und die größten Herausforderungen im Strafrecht. Also bleibt dran, es lohnt sich. Ja, fangen wir doch vielleicht ganz von vorne einmal an. Nach deinem Abitur hast du dich eigentlich für eine Ausbildung entschieden?
Ja, hallo Julia. Ich habe mich tatsächlich nach dem Abitur erstmal für eine Ausbildung entschieden, weil das natürlich das Umfeld auch so empfohlen hat. Es war immer die Ansage, eine Ausbildung zu machen, sei immer etwas Sicheres. Man wird ja immer darauf getrimmt, zu schauen, dass man immer sicher ist, bloß kein Risiko einzugehen. Dem habe ich mich als junger Mensch natürlich auch gefügt, aber im Nachgang habe ich dann gemerkt, dass eine gewisse Risikofreude schon da sein sollte und dass man trotzdem auch irgendwo seinem Bauchgefühl folgen soll und habe dann gemerkt, dass die Ausbildung nichts für mich ist, wie du es schon richtig in deinem Intro gesagt hast, weil es einfach wenig Leidenschaft bei mir ausgelöst hat.
Wieso aber am Anfang die Entscheidung für Fachinformatik? Bist du da einfach vorgegangen und hast gesagt, was ist zukunftsorientiert?
Tatsächlich war es so, dass ich geschaut habe, was geht in Richtung eines Studiums, also wo haben wir eine anspruchsvolle Ausbildung, die möglicherweise auch später gute Verdienstmöglichkeiten bietet, die anspruchsvoll ist und die von den Ausbildern her ein Abitur voraussetzt. Tatsächlich war es auch so, dass mein damaliger Nachbar das über seine Firma offeriert hat, dort eine Ausbildung zu machen und so kam eins zum anderen und ich hielt es für eine gute Idee. Das war 1997, das heißt, das Internet gab es zwar schon, aber das Ganze, was wir heute kennen mit E-Commerce und Google und so, das war alles noch in den Kinderschuhen. Und ich glaube, dass es vom Gedanken her schon die richtige Wahl war, pragmatisch gedacht, aber es war halt ohne Herz. Und das ist etwas, was ich im Nachhinein dann gesehen habe und auch gesehen habe, dass ich dann bei dem Mitbewerber nicht bestehen werde, weil ich eben diese Leidenschaft nicht teile, zu programmieren und im Übrigen den ganzen Tag vorm PC zu sitzen.
Und gab es einen Moment, wo du gesagt hast, okay, das ist es jetzt hier wirklich nicht mehr? Oder hat sich das so ein bisschen entwickelt und gesagt, okay, nee, ich merke das, ich beobachte das hier an meinen Mitbewerbern?
Es gab mehrere Momente. Das war so eine betriebliche Ausbildung, die dann mit Blockunterricht in der Schule stattfand. Bedauerlicherweise war ich der erste Auszubildende in diesem Betrieb. Das heißt, auch betrieblich war man noch nicht so richtig eingerichtet darauf, einen jungen Abiturienten zu betreuen. Insbesondere dann nicht, wenn er nicht schon von sich aus diese Begeisterung hat, den ganzen Tag am PC zu programmieren. Und schon im Betrieb merkte ich, dass ich halt dort ja nicht so richtig mit mir was anfangen konnte. Habe mich dann immer natürlich auf den Blockunterricht in der Berufsschule gefreut. Dort merkte ich dann aber auch irgendwann nach dem dritten und vierten Block, dass die anderen einfach viel weiter sind, weil die in ihrer Freizeit auch viel programmierten und auch die Themen in der Berufsschule waren dann dementsprechend. Also ich fühlte mich da einfach nicht gut aufgehoben und circa nach 4, 5 Monaten, dem zweiten oder dritten Block in der Schule, habe ich dann was anderes gesucht und bin dann halt auf den Studiengang der Rechtswissenschaften gestoßen, der einfach mehr auch zu meinem Charakter passt.
Okay, wie bist du da so vorgegangen? Also du hast gesagt, okay, ich will das jetzt nicht mehr, ich gehe jetzt mal in die Recherche, was passt zu mir?
Ich habe schon überlegt, was kann ich jetzt machen? Insbesondere war natürlich immer auch, zu dem Zeitpunkt habe ich noch bei meinen Eltern gewohnt, die Ansage, ja, du kannst nur etwas aufhören, wenn du was Neues hast. Ne, alles andere wäre halt sinnlos. Und vor dem Hintergrund habe ich etwas gesucht, was zeitlich natürlich passt, aber was auch irgendwo ein Berufsziel mit sich bringt, womit ich mich identifizieren kann. Und das war halt insbesondere die Tätigkeit als Rechtsanwalt, weil ich damals schon immer Lust am Debattieren und Streiten hatte. Ja. Kein Problem damit hatte, meine Meinung zu sagen, meine Meinung zu vertreten und gegebenenfalls auch vehement zu vertreten. Und ein Studium war für mich in den Jahren davor eigentlich nie ein Thema, weil ich einfach auch nicht aus einer Familie komme, wo irgendjemand studiert hat. Das heißt, mein Vater war Zimmermann, hat diesen Beruf gelernt und hat sein Leben lang in diesem Beruf auch erfolgreich gearbeitet. Er hat es mir aber eigentlich immer suggeriert, dass man mit den Möglichkeiten, die ich jetzt hätte, mehr erreichen müsse als eine Ausbildung, als einen handwerklichen Beruf, was heute betrachtet natürlich Unsinn ist. Aber für ihn war das so, weil er war ein Gastarbeiter und für ihn waren natürlich immer Menschen, die studiert haben, also Ärzte, Rechtsanwälte und andere Kammerberufe, zu denen hat er immer ein hohes Ansehen. Und Bildung war für ihn immer ein hohes Gut, zu dem er keinen Zugang hatte, nicht in dem Umfang, wie ich es habe. Deswegen hat er mir immer suggeriert, es wäre immer das Beste, wenn man etwas studiert. Das war nicht immer auf die nette Art. Also er hat viel auch am Wochenende gearbeitet, war neben seiner Tätigkeit als Angestellter auch selbstständig mit einem Gewerbe. Während ich noch zur Schule ging, also in die Mittelstufe, hat er sich zu Hobby gemacht, mich dann auch tatsächlich am Wochenende mitzunehmen, ob ich nun wollte oder nicht. Das war in der Zeit, wo man dann anfing, freitags auf Partys zu gehen. Natürlich nicht einfach, dann mal morgens nochmal um fünf aufzustehen, um dann 7 Uhr auf der Baustelle mit ihm zu stehen. Und dann hat er mir das auch ein bisschen madig gemacht, muss ich sagen, die Tätigkeit auf einer Baustelle, um wahrscheinlich damit zu bezwecken, auch mich weiter zu motivieren, in die Schule zu gehen. Er hat dann auch immer gesagt, diesen Beruf kannst du immer machen, kannst auch als Angelernter auf der Baustelle arbeiten, du musst keine Ausbildung machen. Weil er viele kannte, die auch mit ihm nach Deutschland gekommen sind, die eben keine Ausbildung in der Heimat genossen haben und trotzdem auf der Baustelle arbeiten. Ja. Als Maurer, weil sie angelernt wurden und er sagte, zur Schule gehen kannst du aber nur jetzt, wenn du jung bist. Und das hat tatsächlich dann auch gefruchtet, auch wenn er mir möglicherweise bestimmte Wege dadurch verschlossen hat. Weil heute würde ich rückblickend sagen, vielleicht wäre eine Ausbildung als Zimmermann oder Maurer für mich gar nicht so falsch gewesen.
Ah, okay. Spannend.
Ja.
Und dann ging es aber erst einmal ins Jurastudium im Nachrückverfahren?
Genau, ich hatte dann im Oktober oder November die Ausbildung angefangen nach dem Abitur und hatte dann im Februar, März den Wunsch halt was anderes zu machen und habe dann mich informiert und gesehen, dass an der Universität Hamburg, damals wurde das noch zentral, glaube ich, vergeben, im Nachrückverfahren noch Plätze frei sind für den Studiengang. Und dort habe ich mich dann spontan beworben und habe natürlich auch ein Begleitschreiben beigelegt, in dem ich nochmal ausgeführt habe, warum ich unbedingt diesen Studiengang belegen würde.
Wie hast du dann den Wechsel erlebt von der Ausbildung dann ins Studium? Hat es dann so richtig geklickt und du hast gesagt, hey, hier fühle ich mich wohl, das ist auf jeden Fall das Richtige?
Ja, es war schon deswegen befreiend, weil ich halt mich unwohl gefühlt habe in der Ausbildung.
Okay.
Also dort war ich schon in diesem Modus, dass man halt montags bis freitags, 8 bis 18 Uhr, entsprechend auch präsent sein muss, entweder halt in der Schule oder im Betrieb. Und das lief dann schon so ein paar Monate. Und wie gesagt, ich fühlte mich da nicht wirklich gut aufgehoben, auch von meiner Person. Ich will da gar nicht irgendwelche Ausbilder oder sowas jetzt bezichtigen, sondern ich selber war halt vom Setting her nicht auf diese Ausbildung gut zu sprechen. Und es war erstmal ein Befreiungsschlag. Und dann rückte ich ja auch nach und das war das Sommersemester. Ich glaube, das Nachrücken wurde auch dadurch begünstigt, dass wenige im Sommersemester anfangen zu studieren, sondern die meisten im Wintersemester, also direkt nach dem Abi. Und ja, das war eine super Zeit erstmal. Ne? Wir waren natürlich dann im April, Mai an der Uni Hamburg, Anfang der 2000er Jahre. Und das Studium war ja erstmal so getaktet, dass man langsam reinkommt und gar nicht jetzt großartig jeden Tag Vorlesungen besucht, sondern sich erstmal reintastet und guckt, was macht denn Sinn.
Ja, wie hast du es dann innerhalb des Studiums, das Jurastudium geht ja wirklich sehr lang, wie hast du das da erlebt? Gab es da Momente, wo du gesagt hast, ist es das wirklich oder wo du einfach Zweifel hattest, wo es so sehr große Herausforderungen gab?
Ja, die gab es natürlich auch. Das Jurastudium ist sehr abstrakt, weil man erstmal abstrakt die Gesetze lernt, ohne einen Bezug zu konkreten Fällen zu haben. Und das war insbesondere im öffentlichen Recht bei mir der Fall. Also wenn es um Staatsorganisationsrecht ging, war es für mich manchmal schwierig, tatsächlich den Stoff abstrakt einfach zu lernen und dann auch in Klausuren anzuwenden. Dann hatte ich tatsächlich Zweifel, ob ich intellektuell in der Lage bin, das zu meistern. Hatte dann aber auf der anderen Seite in anderen Fächern Erfolge, die mich wieder bestärkt haben, am Ball zu bleiben. Und letztendlich war die Lehre, wer am Ball bleibt, wird auch Erfolg haben.
War das auch so, was du immer im Hinterkopf behalten hast und nicht gesagt hast, da jetzt schmeiße ich hin?
Ja, es war ja auch so, dass man sich mal einfach eine Auszeit nehmen konnte. Das gibt das Studium ja her. Also das Studium ist ja angelegt auf mehrere Jahre. Man organisiert sich selber, man wird nicht unter Druck gesetzt. Der Druck beginnt ja eigentlich erst, wenn man sich aufs Examen vorbereitet.
Okay.
Weil man dann von jeder Seite hört, man muss unbedingt eine gewisse Note schreiben, sonst würde man keinen guten Job kriegen und im Übrigen wäre das Ganze eh schon schwer. Das waren halt die Punkte, wo dann tatsächlich Druck ausgeübt wurde. Aber im Grundstudium und in der Zeit, wo man noch die Scheine erworben hat, war man ja relativ flexibel und konnte sich auch mal gerade über die Semesterferien mehrere Wochen auch zurückziehen. Und dadurch konnte man dann auch immer wieder einen neuen Anlauf nehmen. Ich habe insbesondere in den ersten 6 Semestern, in den Semesterferien überwiegend gearbeitet oder halt bin gereist, weil ich denke, das gehört gerade beim Studium dazu, dass man diese Zeit, die man dann auch hat, nutzt, insbesondere dann auch, um sich kulturell weiterzubinden, um auch andere Länder zu besuchen, die sollte man nutzen, auch wenn vielleicht das Portemonnaie zu dem Zeitpunkt noch klein ist. Die Zeit hat man, heute hat man vielleicht mehr finanzielle Möglichkeiten, aber wenn die Zeit nicht da ist, nützt das auch nichts.
Ja, klar. Du hast gesagt, es war auch ein enormer Druck vor dem Staatsexamen. Wie hast du diese Zeit erlebt? Was hat diesen Druck ja so schwer gemacht?
Insbesondere die Angst, es nicht zu bestehen. Natürlich, das war das, wo man immer wieder mit Durchfallquoten auch konfrontiert wurde. Ja. Aber auch Sprüche wie, ja, jeder kriegt einen Job, wenn er das Examen hat. Aber die Frage ist, was für ein Job? Das heißt, man bräuchte unbedingt, bei uns gibt es ja diese Noten vollbefriedigend und befriedigend. Man bräuchte mindestens ein befriedigend, um dann tatsächlich auch einen Job wählen zu können. Ansonsten müsste man nehmen, was einem angeboten wird. Und diese beiden Punkte, besteht man und wenn ja, mit welcher Note, haben natürlich über die gesamte Vorbereitungszeit von über einem Jahr auf das erste Staatsexamen massiv Druck ausgeübt.
Ja.
Bis hin zu dem körperlichen Leiden, dass ich tatsächlich auch monatelang, das war wahrscheinlich psychosomatisch, Probleme hatte, richtig durchzuatmen.
Und wie hast du das bewältigt?
Ich bin dann zum Arzt gegangen. Die haben dann relativ schnell diagnostiziert, dass das typisch ist für jemand, der sich in der Examensvorbereitung befindet. Und dann musste man halt damit klarkommen.
Okay, wie extrem auch einfach der Körper dann reagiert. Und dann, als du das Jurastudium abgeschlossen hast und es dann in die Spezialisierung geht, wie war dann der Weg?
Naja, schon während des Studiums gibt es natürlich Möglichkeiten, Schwerpunkte zu setzen. Es ist natürlich dann ein erster Schwerpunkt, den man setzen kann, indem man sagt, ich vertiefe nochmal meine Kenntnisse im Arbeitsrecht oder im Gesellschaftsrecht. Aber letztendlich muss man auch gucken, was der Markt verlangt. Und deswegen war meine Meinung als Rechtsanwalt, insbesondere als junger Rechtsanwalt, der sich gleich selbstständig macht, ohne vorher als angestellter Anwalt irgendwo Erfahrung zu sammeln, dass man sich erstmal breit aufstellt und erstmal die Sachen macht, die tatsächlich auch vom Mandanten angefragt werden. Erst dann wäre ich ja in der Lage zu entscheiden, wo macht es Sinn, einen Schwerpunkt zu setzen. Dann kann man halt nicht mehr nur auf die Leidenschaft schauen, sondern dann wird man auch gucken müssen, wo gibt es möglicherweise bessere Verdienstmöglichkeiten, wo ist auch eine gewisse Affinität. Deswegen habe ich mich erstmal breit aufgestellt, auch in der Annahme und heute wohl in der Kenntnis, dass ein Rechtsanwalt auch fachübergreifend beraten muss, weil es nützt mir nichts, wenn ich jemanden sehr speziell beraten kann, aber dann andere Aspekte, die vielleicht in anderen Rechtsgebieten dann auftauchen, übersehe.
Ja. Wieso hast du dich direkt nach dem Studium eigentlich für die Selbstständigkeit entschieden?
Ich habe natürlich auch überlegt, was mache ich danach? Da gibt es die klassischen Wege des Juristen, wie zum Beispiel entweder als angestellter Rechtsanwalt oder in den öffentlichen Dienst zu gehen. Wir erlangen ja mit dem zweiten Staatsexamen die Befähigung zum Richteramt. Das heißt, jeder von uns kann auch Staatsanwalt oder Richter werden. Der öffentliche Dienst wird natürlich eher von den weiblichen Kommilitoninnen gewählt, weil man dort das Privatleben, insbesondere die Familienplanung, besser gestalten kann. Für mich war das nie ein Thema und ehrlich gesagt hatte ich auch nicht die Noten dafür. Gerade in Hamburg braucht man zweistellige Examina, um überhaupt sich bewerben zu können oder ernst genommen zu werden von der Stadt Hamburg als Bewerber. Und es war auch mit Blick auf die Verdienstmöglichkeiten nicht mein Wunsch, weil man im öffentlichen Dienst natürlich ganz normal besoldet wird und da gedeckelte Gehälter hat. Mhm. Dann gab es natürlich die Möglichkeit, in eine Versicherung zu gehen und überwiegend als Sachbearbeiter zu arbeiten. Also nicht dem klassischen Beruf des Rechtsanwalts nachzugehen, wo man auch halt Gerichtstermine hat. Für mich war dann relativ schnell klar, auch aufgrund meines Hintergrundes, ich spreche halt aufgrund der Herkunft meiner Eltern noch eine zusätzliche Sprache, dass natürlich da auch irgendwo ein Mehrwert ist, dass ich Mandanten, die möglicherweise der deutschen Sprache nicht so gut mächtig sind, auch auf einer anderen Sprache beraten kann und dadurch halt bevorzugten Zugang zu diesen habe. Und so kam es dann, dass ich mich erstmal beworben habe als Rechtsanwalt. Und ich kann mich an ein Gespräch erinnern, ein Bewerbungsgespräch, in dem man mir dann relativ schnell suggerierte, dass ich ja noch nichts könne und ich dementsprechend auch gar nicht großartig über das Gehalt verhandeln soll. Und das ist mir damals sehr aufgestoßen, weil ich wusste halt aufgrund des Referendariats, dass wir sehr wohl praktische Erfahrungen zu dem Zeitpunkt schon gemacht haben als Volljuristen und auch beim Anwalt und bei der Staatsanwaltschaft gearbeitet haben, wenn auch nur wenige Monate, aber dennoch ausreichend, um dann verwertbare Ergebnisse zu erarbeiten, dass das nicht zutreffen könne. Mhm. Und das war dann der Punkt, wo ich gesagt habe, gut, dann mache ich das jetzt mit der Selbstständigkeit, weil letztendlich kommt die immer irgendwann bei Anwälten. Da zu dem Zeitpunkt meine Lebensumstände so waren, dass ich halt auch nicht viel Geld brauchte und ich das mit der Selbstständigkeit erstmal riskieren könnte.
Ja, okay. Dass das Risiko einfach auch nicht so hoch war, dass
richtig,
noch irgendwie Familie oder so im Hintergrund war.
Also
oder
ich
irgendwie,
hatte noch keinen großen Kostenapparat, der mich privat da belastet, sondern ich hatte gemeinsam mit meiner damaligen Lebensgefährtin eine Wohnung, die hat 600 Euro warm gekostet, kein Pkw und habe mir dann ein Zimmer im Ärztehaus in Wandsbek gemietet für 460 Euro, mir einen PC gekauft und letztendlich konnte ich dann als Anwalt ja schon starten. Das heißt, ich brauchte im Vergleich zu anderen Berufen, wie zum Beispiel Ärzten, die wahrscheinlich erstmal eine halbe Million oder 250.000 Euro investieren müssen für spezielle Geräte, brauchte ich ja nichts außer einen PC und einen Drucker und einen Platz, wo ich die Leute vielleicht empfangen könnte.
Ja. Und wie kam es dann zu Strafrecht?
Ja, in dieser Allgemeinheit meiner Tätigkeit kamen natürlich die ersten Mandate auch über bekannte Freunde, aber auch über aktives Werben, das ich bei den Gerichten gemacht habe, indem ich dort die Gerichte angeschrieben habe und mich vorgestellt habe und auch gesagt habe, dass ich zur Verfügung stehe als Pflichtverteidiger für Jugendstrafsachen oder auch für Erwachsenenstrafsachen. Und so kam es halt, dass ich neben Arbeitsrecht und Zivilsachen auch einige strafrechtliche Mandate akquirieren konnte, auch aufgrund der Tatsache, dass ich in einem Umkreis aufgewachsen bin, in einem sogenannten Sozialbrennpunkt, wo viele meiner früheren Freunde leider auch in Kontakt gekommen sind mit dem Gesetz und die kamen dann relativ schnell auf mich zu mit der Bitte, mich um diese Angelegenheiten zu kümmern. Und daher wurde Strafrecht relativ schnell auch zu einem Fach, was ich dann entsprechend in meiner rechtsanwaltlichen Praxis ausgeführt habe.
Hattest du da aber auch moralische Konfrontation, also mit deiner eigenen Moral, wo du gesagt hast, so, ich weiß gar nicht, ob ich das vertreten kann? Aber ja, ich stehe jetzt hier am Anfang und muss das irgendwie machen.
Nein, am Anfang, die Fälle waren ja eher die leichte, kleinere Kriminalität, also Diebstähle, kleinere Betäubungsmittelverfahren, wo jemand Cannabis verkauft hat oder Verfahren, in dem Jugendliche in eine Schlägerei geraten sind oder in dem Jugendliche vielleicht jemand anderem was weggenommen haben und das erstmal rechtlich natürlich als Raub angeklagt wird, was für sich betrachtet eine schwere Straftat ist, aber im Jugendstrafrecht, also ein typisches Abziehdelikt, sprich jemand nimmt dem anderen die Käppi weg, ist ja für sich moralisch erstmal verwerflich, aber es ist vertretbar, da einen jungen Menschen zu verteidigen und für ihn Partei zu ergreifen und in einem gegen ihn geführten Strafverfahren einfach auch die für ihn sprechenden Tatsachen in den Vordergrund zu stellen.
Na, okay. Gab es einen Fall, der dir besonders im Kopf geblieben ist?
Naja, ich muss sagen, dass jeder Fall für sich irgendwie prägend ist und jeder Fall wieder eine neue Erfahrung mit sich bringt, weil kein Fall wie der andere ist. Mhm. Es gab Fälle, in denen ich auch erkannt habe, dass es auch der Justiz nicht darauf ankommt, gerade im Jugendstrafrecht irgendjemanden zu bestrafen, sondern vorbeugend zu belehren. Also ich hatte da einen Jungen, der war gerade strafmündig, also der war über 15 Jahre oder 14 und der hatte wohl einem anderen Jungen auf dem Schulhof Brot weggenommen.
Okay.
Also mehr war das nicht. Und deswegen wurde er angeklagt wegen Raub.
Ah, okay.
So, und was natürlich erstmal aus meiner Sicht auch überzogen war.
Ja.
Ich aber sehr schnell gemerkt habe, dass auch bei der Staatsanwaltschaft und dem Gericht der Konsens da war, dass man ihn einfach nur abschrecken wollte, dass er halt diesen Weg gar nicht erst einschlägt, was ich im Nachgang rückblickend eigentlich begrüße. Das Problem war, dass der Vater völlig uneinsichtig war. Das heißt, nachdem wir am Amtsgericht dieses Verfahren hatten und er verwarnt wurde, wollte der Vater einfach nicht akzeptieren, dass sein Sohn sowas gemacht haben soll.
Ja.
Und er insistierte, man solle doch hier in Berufung gehen, was ich auch tat und was letztendlich wieder damit endete, dass der Junge verwarnt wurde. Im Nachgang hätte ich vielleicht den Vater überzeugen sollen, diese erste Strafe vom Amtsgericht zu akzeptieren, anstatt darauf zu beharren, dass der Junge nichts gemacht hat. Der Junge hat natürlich auch nicht zugegeben, dass er es gemacht hat, weil das eine unangenehme Sache war.
Mhm.
Aber das ist ein Verfahren, was sehr lange zurückliegt, was mir aber heute noch im Kopf geblieben ist, weil das ein Verfahren war, aus dem ich das erste Mal gesehen habe, dass es halt am Ende des Tages vor Gericht auch viel auf das Gefühl ankommt, was die Verfahrensbeteiligten haben, um weniger auf die strafrechtliche Seite. Also, dass das eine Straftat war und das, da sind wir uns alle einig. Bloß wie geht man damit um, wenn das so ein junger Mensch macht? Und vor allen Dingen, wenn es eigentlich eine Bagatelle ist. Also er hat jemand anderen ein Pausenbrot weggenommen.
Ja.
Aber man war wohl da der Meinung, auch in Kommunikation mit dem zuständigen Jugendamt, dass dieses Strafverfahren möglicherweise positiv auf ihn einwirken wird.
Ja.
Und leider habe ich dann keinen Kontakt mehr zu ihm gehabt, aber zumindest habe ich nicht erlebt, dass er nochmal bei mir aufgeschlagen ist.
Ja, das ist ja schon mal gut. Erzähl mir mal, Suat, wie sind die Mythen im Strafrecht, wenn man das mal so vergleicht? Die Mythen, die man aus den Hollywood-Serien und Filmen kennt versus der Realität. Ist es so, wie es dargestellt wird oder ja, wie ist es eigentlich als Strafanwalt dann tätig zu sein?
Teils, teils. Also es ist tatsächlich sehr oft mit sehr kuriosen Fällen bestückt,
wie
es auch tatsächlich in der Filmwelt dargestellt wird. Auf der anderen Seite diese Mythen, dass wenn der Anwalt teuer genug ist, dann kommt man mit allem davon, das ist völliger Unsinn. Also da wird man bei einer gewissen Beweislage noch so viele Anwälte beauftragen können, die noch so teuer sind, da kann einem nicht geholfen werden. Also die Grenzen, die der Fall vorgibt, kann auch kein Anwalt durchbrechen, egal wie teuer er ist. Das ist einer der großen Mythen, was ich auch täglich sehe bei den Mandanten, die immer denken, ja, die Gegenseite oder man bräuchte nur einen teuren Anwalt, dann würde das schon alles gehen. Das hat nichts zu sagen. Natürlich wird man als guter Anwalt einen gewissen Preis umhängen, aber man kann auch nur das daraus machen, was der Fall bietet. Und wenn ich überführt bin als Angeklagter, dann sollte man halt schauen, dass man eine Strafmaßverteidigung macht. Also, dass man dann zumindest guckt, wie kann ich das Gericht davon überzeugen, besonders mildes Urteil zu sprechen und nicht darauf beharren, dass man einen Freispruch kriegt, wenn die Akte das einfach nicht hergibt.
Ja.
Das ist eine der ganz großen Mythen, die bei den Mandanten vorherrscht. Aber wie gesagt, es ist ein spannender Beruf und man erlebt vieles und vor allen Dingen, ich neige natürlich auch als Mensch dazu, Menschen vorzuverurteilen. Also anfangs viel mehr als heute und ich wurde immer wieder eines Besseren belehrt und das, man hat dann irgendwann einen Stereotyp, den man kennengelernt hat und sagt, das wird wieder so sein und dann ist es genau andersrum. Also das fängt an bei der Frage, wie lebt jemand oder ist er bereit, überhaupt hier was einzuräumen, bis hin zu der Frage, wie zahlt er seinen Anwalt am Ende auch? Das sind auch natürlich Fragen, die einen in der beruflichen Praxis beschäftigen. Hat jemand Bonität oder ist er gerade da, weil er möglicherweise in die Insolvenz gegangen ist? Dann muss man natürlich auch mit der Honorarfrage ganz anders umgehen. Und da habe ich natürlich dann über die Jahre Erfahrungen gesammelt, die mich immer wieder dazu geführt haben, schnell Menschen vorzuverurteilen, wo ich dann aber auch immer wieder eines Besseren belehrt wurde.
Und hat das deine Sicht aufs Leben stark verändert?
Zum einen hatte ich natürlich viele schlechte Erfahrungen, die mein Menschenbild erstmal etwas nach unten gezogen haben, was dazu geführt hat, dass ich nach 10 Jahren Tätigkeit etwas Abstand zu dem Beruf genommen habe. Aber auf der anderen Seite habe ich auch gelernt, dass man nicht den Inhalt nach seinem Umschlag beurteilen sollte. Dass jeder eine Chance verdient, sich zu erklären und dass man jedem, soweit es möglich ist, wir sind alle Menschen, jeder hat immer irgendwelche Vorurteile, aber soweit es möglich ist, jemandem vorteilsfrei gegenüberzustehen.
Aber erzähl mal, du hast jetzt so angefangen, dich so ein bisschen zurückzuziehen?
Es gab die ersten Jahre, die natürlich hochspannend waren, wo man dann auch noch jeden Erfolg feiert. Und irgendwann merkt man dann aber, dass ein abgeschlossener Fall nur heißt, dass 3 neue Fälle kommen.
Ja.
Also es ist ein Hamsterrad, wie in jedem anderen Job. Und die Zeit, die man selber hat, mit Blick auf das fortschreitende Alter, wird weniger. Und man merkt halt, dass man letztendlich auch eigene Probleme hat, die man lösen will. Und fängt dann an, sich auch ein bisschen zu distanzieren von den Problemen der anderen, die man ja berufsmäßig lösen soll.
Ist das sehr bedrückend auch, wenn man das so viele Jahre macht? Macht das was mit einem, also auch psychisch?
Ja, wie gesagt, also wenn man ein hohes Rechtsempfinden hat, dann fühlt man sich immer sehr schnell ungerecht behandelt. Das ist bei mir der Fall. Das heißt, ich habe auch viele Verfahren gehabt, in denen ich dann mich etwas in meiner Fassung verloren habe, was letztendlich mich gestresst hat und weniger mein Gegenüber. Und das kam halt immer wieder vor, weil ich der Meinung war, dass hier mit anderem Maßstab gemessen wird, als in dem Fall, den ich vielleicht vorher hatte, wo es besser gelaufen ist. Und das war natürlich ein Punkt, der mich belastet hat. Und zwar dann immer zumindest für den Tag, wo es passiert ist. Also da war der Tag gelaufen. Wenn ich um 12 Uhr einen Richter hatte, der das komplett anders sah und der Meinung war, da ein Exempel an meinem Mandant statuieren zu müssen, war der restliche Tag auch gelaufen und möglicherweise auch der Folgetag. Es hat einen natürlich auch oft dazu beflügelt, dann entsprechend zu kämpfen, wo man auch wieder dann sehr viel gelernt hat. Aber es war anstrengend. Es war anstrengend, über Jahre dann immer 100% zu geben oder 110% zu geben. Die einzige Möglichkeit, dem irgendwie zu entkommen, war dann tatsächlich auch Mandate abzulehnen.
Ja, okay. Und was hast du, um den Ausgleich für dich zu schaffen, was hast du gemacht? Hattest du ein Hobby oder hast du dich auf andere Bereiche konzentriert, um so ein bisschen die Waage zu halten?
Naja, in den ersten 5 Jahren ist man ja bedacht, dann die Kanzlei zum Laufen zu bringen.
Klar.
Also da gab es weder Hobbys, noch hatte ich zu dem Zeitpunkt Kinder. Samstag, Sonntag war auch ganz normaler Arbeitstag. Also da konnte man am besten nochmal was schreiben, Schriftsätze fertig machen oder entsprechende Büroarbeiten erledigen, weil dann einfach auch keine Mandanten da waren, die einen mit Anrufen gestört haben. Nach 5, 6 Jahren habe ich dann gemerkt, dass das auf Dauer nicht geht. Ich hatte auch einen Bandscheibenvorfall relativ früh aufgrund des vielen Sitzens und habe dann wieder angefangen, Sport zu machen. Und der Sport hat mir dann, es war dann überwiegend Einzeltraining, Boxen, wo ich dann einfach auch nach einer Stunde komplett leer war im Kopf, weil ich durch den Sport wieder ein Gleichgewicht gekriegt habe. Und das habe ich dann relativ oft gemacht und regelmäßig ein paar Jahre, bis dann der zweite Bandscheibenvorfall kam, weil den kann man dann auch nicht so einfach vorbeugen mit so einem Sport. Und dann flog ich erstmal wieder raus, aber in der Zeit habe ich dann auch gemerkt, da fing halt auch die Geschichte mit der Bautätigkeit an, dass ich dann mehr draußen gemacht habe als Investor und auch selber vor Ort war auf den Baustellen. Und dann wurde es halt besser, dann hatte ich den Abstand gewonnen. Zudem war ich mittlerweile Vater von 2 Söhnen und auch da habe ich gemerkt, dass Samstag, Sonntag der Familie vorbehalten ist. Also da muss man wirklich irgendwann ganz strikte Grenzen ziehen und sagen, es geht halt nicht anders. Ich kann nicht sagen, ich mache noch dieses Wochenende und nächstes nehme ich mir dann frei, weil es kommt immer irgendwas, was man erledigen muss oder könnte. Und da muss man einfach ganz klare Grenzen ziehen. Und Gott sei Dank lässt das unsere Rechtsordnung zu, dass wir samstags, sonntags nicht arbeiten, weil es gibt keine Fristen, die auf dem Samstag oder Sonntag auslaufen. Das heißt, im Zweifel kann ich am Montag immer noch was schreiben und bin damit nicht verfristet.
Und du hattest gerade angeschnitten, du bist auch im Baugewerbe tätig, hast dich da so ein bisschen ja auch reingearbeitet, dir den Strang noch aufgebaut. Ist es so dein Ziel, dich aus deiner Anwaltstätigkeit weiter rauszuziehen und da mehr Fokus drauf zu lenken?
Es war tatsächlich eine Möglichkeit, einen gewissen Ausgleich zu schaffen zu der Arbeit im Büro und im Gericht, weil die Bautätigkeit, insbesondere wenn man ein Haus schlüsselfertig baut, also vom Rohbau an, erstmal die Möglichkeit gibt, auch draußen was zu machen. Das war schon mal der große Sprung. Und es war auch die Möglichkeit, wirtschaftlich sich weiterzuentwickeln, weil natürlich auch die Verdienstmöglichkeiten als selbstständiger Einzelanwalt begrenzt sind. Also der Tag hat halt nur 24 Stunden. Viele Sachen kann man nicht abgeben. Mhm. Ja, da wollen die Leute, dass man persönlich vor Gericht entscheidet. Das heißt, es war auch keine Möglichkeit, andere Anwälte oder Angestellte überhaupt einzustellen und dadurch halt möglicherweise mehr an Umsatz zu generieren. Sondern tatsächlich war es so, dass ich dann nach den ersten Jahren vernünftige Bilanzen vorweisen konnte und überlegt habe, wie kann man jetzt möglicherweise durch Investitionen auch noch Einkommen generieren. Und da kam halt die Möglichkeit, die erste eigene Wohnung zu kaufen, diese zu renovieren, die dann zu verkaufen, das erste Haus zu bauen. Und mit dem Hintergrund, den ich hatte, mit meinem Vater, der mich zu dieser Zeit auch noch sehr stark unterstützt hat und begleitet hat, fühlte ich mich da auch in dem Gewerbe sehr sicher, weil ich ihn als Berater hatte.
Okay.
Und so kam es dann, dass ich die ersten kleineren Objekte gekauft habe und dann in den letzten Jahren auch größere Investitionen tätigen konnte, insbesondere während der Niedrigzinsphase, auch immer mit Blick darauf, ein gewisses Vermögen anzuhäufen, um halt flexibel zu sein in dem, was ich die nächsten Jahre machen will und eben nicht unbedingt diese Anwaltstätigkeit machen zu müssen, weil das meine einzige Einnahmequelle ist.
Sondern mehr auch aus Freude und Erfüllung zu machen und die Fälle wahrscheinlich dann, auf die du Lust hast.
Exakt, also der Luxus liegt für mich nicht darin, mir ein besonders teures Fahrzeug zu gönnen, sondern das, was ich tagtäglich tue, auch aussuchen zu können. Und dazu gehören leider auch finanzielle Rücklagen, weil man dann erst unabhängig wird.
Ja, Suat, Für Menschen, die sich gerade ja vielleicht mitten in ihrem Schulabschluss befinden oder überlegen, ob das Jurastudium das Richtige für sie ist, hast du einen Tipp, den du denen gerne mit an die Hand geben wollen würdest?
Also letztendlich kann ich sagen, Jurastudium ist auch für die persönliche Weiterentwicklung immer ein großer Gewinn. Selbst wenn man sich danach entscheidet, was ganz anderes zu machen, nimmt man etwas mit, was man immer gebrauchen kann. Die Art, wie ein Jurist denkt, also dieses analytische Denken, dieses abstrakte Denken, das kann man in vielen Bereichen gebrauchen. Und bevor man möglicherweise was anderes studiert, weil man unsicher ist, sollte man im unsicheren Wasser lieber Jura studieren als möglicherweise BWL oder Zahnmedizin. Weil Jura einfach sehr allgemein ist und weil einem im Studium eine bestimmte Art des Denkens vermittelt wird, die sehr hilfreich ist. Also keine Angst vorm Jurastudium. Und wenn es nicht das Richtige ist, dann wird man es erkennen, dann wird man wechseln. In diesen Jahren, wo man so etwas anfängt, ist man ja meistens noch sehr jung und man hat die Zeit dann auch, was anderes zu machen. Man sollte aber nicht zu viel Angst davor haben, was auszuprobieren.
Ja, Suat, ich bedanke mich an der Stelle für das Gespräch.
Gerne.
Ich finde das total spannend, vor allen Dingen auch durch den Wechsel und die ganzen Erfahrungen, die du schon bis hierhin gesammelt hast. Danke, dass du heute Gast im Career Club warst und ja. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg.
Vielen Dank für deine Einladung.
Dankeschön. Das war der Career Club, der Podcast, der dir zeigt, wie vielfältig und inspirierend berufliche Wege sein können. Ich hoffe, die heutige Folge hat dir neue Einblicke und Ideen gegeben, egal ob du selbst gerade vor einer Entscheidung stehst oder einfach nur Lust hattest, spannende Geschichten zu hören. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freue ich mich, wenn du ihn abonnierst, eine Bewertung dalässt oder die Folge mit Freunden oder KollegInnen teilst, die davon profitieren können. Vielen Dank, dass du dabei warst und denk dran, dein Weg ist einzigartig, also trau dich, ihn zu gehen. Bis zum nächsten Mal im Career Club.